Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie sich hier live zugeschaltet haben, wenn Sie am 3. Juli im Jahr des Herrn 2024 live dabei sind zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Es ist die letzte Glaubensinformation vor unserer Sommerpause. Nach den Sommerferien geht es dann wieder weiter. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie hier dabei sind bei einem recht unterhaltsamen Thema zum Saisonabschluss, wenn Sie so wollen. Es geht heute um das Buch Tobit, Unterwegs mit Engel. Wir schreiben auch den 27. Sivan im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt nach dem jüdischen Kalender. Wie gesagt, vielleicht sind Sie hier live dabei am 3. Juli da selbst. Sie können sich dann live dazuschalten unter www.kck42.de/webinar. Dann sehe ich Sie hier in der Teilnehmerliste und wenn Sie Fragen haben, könnten Sie die Handhebefunktion nutzen und sich dann hier live einschalten. Möglicherweise schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, dann können Sie die Kommentarfunktion nutzen. Vielleicht aber schauen Sie sich auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung bei YouTube veröffentlichen, in unserem YouTube-Channel Cut Citykirche Video. Da gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation, wo alle Glaubensinformationen, die wir je gestreamt haben, entsprechend gelistet sind. Zu dieser Playlist kommen Sie übrigens auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen. Wir veröffentlichen auch einen Audiomitschnitt als Podcast auf unserer Podcast-Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich die Podcasts selber anhören, aber auch den RSS-Feed kopieren bzw. abonnieren über einen Podcatcher Ihrer Wahl. Wenn Sie danach Glaubensinformationen suchen, werden Sie uns aber auch finden und bekommen so jeweils die aktuellen Folgen kurz nach der Veröffentlichung schon in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer gilt, natürlich können Sie mir E-Mails schicken mit Themenanregungen. Die Themen für die nächste Saison stehen allerdings jetzt schon fest. Die werden in Kürze auch im Internet veröffentlicht. Aber vielleicht haben Sie Themenwünsche besonderer Art, sodass wir vielleicht eine Sonderfolge dazwischen schieben oder in die übernächste Saison hinein schon denkend das entsprechend anspielen. Wie gesagt, wenn Sie Themenanregungen haben, Rückfragen, Feedback zur aktuellen Übertragung, aber auch möglicherweise theologische Fragen allgemeiner Natur, schreiben Sie mir dann gerne eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich verspreche, jede E-Mail zu beantworten. Manchmal dauert das etwas, weil dieses Beantworten der E-Mails natürlich neben meinem normalen Alltagsgeschäft geschieht und weil es manchmal ein etwas höheres Mailaufkommen gibt. Aber keine Mail geht verloren. Das verspreche ich. Ich werde alle E-Mails entsprechend beantworten. Heute lautet das Thema Unterwegs mit Engel, die Tobit-Erzählung. Und damit haben wir ein Thema vor uns, natürlich in gewisser Weise zum Saisonende, wenn die Reisezeit beginnt und ja, der Schutzengel mit Ihnen sein möge. Und da blende ich Ihnen direkt am Anfang mal ein sehr bekanntes Bild der Gegenwart ein, das etwas mit unserem Thema zu tun hat. Ich muss ganz kurz mein iPad hier verbinden, damit Sie das Bild entsprechend sehen können. Müsste gleich kommen. Na? Da ist es schon. Hier können wir das Bild sehen. Der entsprechende Werbepartner ist hier Gott sei Dank ausgeblendet, weil wir natürlich keine Schleichwerbung machen. Aber Sie sehen hier einen, in dem Fall Mann, es gibt die Werbung auch mit weiblichen Gestalten, der einen lichtstrahlenden Flügel hinten dran getackert hat, hätte ich beinahe gesagt, den man aber im Original nicht sieht. Ein klassisches Schutzengelmotiv. Sie kennen aber vielleicht auch eine solche Darstellung hier, vielleicht noch von der Großelterngeneration. Die hatten solche oder ähnliche Bilder häufig über dem Bett hängen. Ein Engel, der ein Kinderpaar, ein Mädchen und einen Jungen über eine Brücke, eine brüchige Brücke geleitet, unter der sich ein reißendes Gewässer, ein reißender Fluss befindet. Manchmal kennt man auch eine kleine Variante, eine andere Variante etwa dieser Art. Ein Engel, deutlich mit Flügeln gekennzeichnet, hat einen kleinen Jungen an der Hand. Der Junge trägt hier, das kann man sehr schön sehen, einen Fisch und ein Hund läuft mit. Der Engel weist den Weg. Das sind drei Schutzengelmotive aus unterschiedlichen Zeiten. Das letzte Bild ist das älteste, ist etwas älteren Datums, stammt so aus dem späten Mittelalter, der frühen Neuzeit. Das vorletzte Bild, so im Nazarenerstil gemalt, das war so im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts in Brauch. Und wie gesagt, das fand man sehr häufig, oft in Schlafzimmern über dem Ehebett hingen so solche oder ähnliche Darstellungen. Der Engel, der dann einen Jungen und ein Mädchen über eine Brücke geleitet, und die moderne Darstellung in der Werbung, der Schutzengel, der auf die Menschen aufpasst. Bemerkenswert ist, dass der moderne Schutzengel eben als Engel auch durch die Flügel gekennzeichnet wird, wie sie in der bildlichen Darstellung überhaupt oft durch Flügel gekennzeichnet werden. Aber in der modernen Darstellung sehen wir schon, dass da eben die Flügel so als Licht, Zeichen mehr oder weniger hintendran befestigt sind, hätte ich beinahe gesagt. Und eigentlich ist das ein Mann, der sonst keine Flügel hat, den man offenkundig so in der Realität gar nicht als der Engel erkennen würde, während die beiden anderen Bilder doch eine deutliche Engelgestalt gekennzeichnet durch die Flügel haben. Die eine Figur sogar sehr wehrhaft, die andere eher schwebend, beschützend. All diese Bilder, die drei, die ich jetzt hier ausgewählt habe, aber auch eine Vielzahl von Bildern, die in eine ähnliche Richtung gehen, gehen in ihrer Wurzel zurück auf die sogenannte Tobit-Erzählung. Da geht es um eben jene Schutzengel-Erzählung. Die Tobit-Erzählung ist eine Schrift im Alten Testament, und hier muss ich direkt die erste Einschränkung machen. Denn wenn Sie eine klassische evangelische Bibelausgabe zur Hand nehmen, werden Sie das Buch Tobit erfolglos suchen. Das befindet sich in evangelischen Bibelausgaben nicht. In katholischen Bibelausgaben ist es vorhanden. Wie kommt das? Es hängt damit zusammen, dass wir keine einheitliche Bibel im engeren Sinn des Wortes haben. Es gibt eine eigene Glaubensinformation, wo ich etwas zur Kanonerstehung ja mal gemacht habe. Da verweise ich in den Shownotes drauf. Da können Sie sich etwas näher damit befassen. Und dort wird schon deutlich, dass wir zwar, was das Neue Testament angeht, innerhalb der Christenheit einheitlich sind mit den 27 Schriften, auch was die Anordnung angeht, aber das Alte Testament gibt es nicht in dieser einheitlichen Weise. Es fängt schon innerhalb des Judentums an. Die hebräische Bibel, der Tanach, diese Abkürzung leitet sich ab von Torah, das sind die fünf Bücher Mose, die Neviim, das sind die Prophetenschriften, und die Chetovim, das sind die Weisheitsschriften. Dieser Tanach ist erstmal die Bibel des Volkes Israel, und dann entsteht etwa im 2. Jahrhundert vor Christus eine griechische Übersetzung, weil sich in dieser Zeit doch schon viele Juden nicht mehr in Judäa befinden, sondern durch verschiedene Ereignisse, das babylonische Exil, die Zeit der Hellenisten, Wanderungsbewegungen außerhalb des klassischen Landes Eretz Israel, also Judäa, wenn man so will, vielleicht auch mit dem Nordreich, mit dem ehemaligen Nordreich verstanden. Die befinden sich in aller Welt und beherrschen oft das Hebräische nicht mehr. Damit die aber in ihren heiligen Schriften lesen können, fertigt man eine griechische Übersetzung an, die sogenannte Septuaginta. Septuaginta heißt 70, die hat ihren Namen daher, dass der Legende nach 70 Männer in 70 Tagen und 70 Nächten das Alte Testament der hebräischen Bibel, des Tanach, ins Griechische übersetzt haben. Wahrscheinlich verbunden mit Alexandrin, aber das sind eigene Fragen. Wie gesagt, ich verweise da auf die Folge zur Kanonentstehung, die wir hier in der Glaubensinformation einmal hatten. Fakt ist, dass die Septuaginta in ihrem Schriftbestand umfänglicher ist als die hebräische Version des Tanach. Es kommen einige Schriften hinzu, zum Beispiel die Makkabäerbücher, das Buch Esra, zum Beispiel auch das Buch Tobit, sodass wir in der Septuaginta mehr Schriften haben als im Tanach. Die frühe Christenheit scheint die Septuaginta vorwiegend benutzt zu haben. Das kann man daran sehen, dass die Schriftzitate, die wir im Neuen Testament haben, Schriftzitate meint hier Zitierungen aus dem Alten Testament, eigentlich immer Septuaginta zitieren. Da gibt es kleine Varianten, weil man sich fragt, welche Version der Septuaginta wurde benutzt, aber eigentlich zitiert man Septuaginta. Das hat dazu geführt, dass der Kanon des Alten Testamentes, als man dann die Heilige Schrift, wie wir sie kennen, hier in dieser Ausgabe in der frühen Kirche, so ab dem 4. Jahrhundert zusammenfasste, man in der Tradition, ja, der westlateinischen, aber auch später der ostkirchlichen Tradition den Umfang der Septuaginta genutzt hat. Auch hier gibt es kleinste Unterschiede. Die Ostkirchen kennen zum Beispiel noch ein drittes Makkabäerbuch, das wir in katholischen Bibelausgaben nicht haben, aber im Wesentlichen hatte man sich dort auf den Bestand der Septuaginta appliziert. Mit der Reformation und dem lutherschen Sola Scriptura-Prinzip kam natürlich die Frage auf, welche Schriften sind denn jetzt verbindlich als Wort Gottes anzusehen? Und weil Luther es insbesondere daran gelegen war, authentisch zu wissen, was ist denn nun das Wort Gottes, hat Luther sich entschieden, wir nehmen nur das als Wort Gottes, was man tatsächlich ohne Fug, ohne jeden Zweifel als solches anerkennen kann. Und er hat das dann in der hebräischen Bibel gesehen, sodass evangelische Bibelausgaben dem Umfang der hebräischen Bibel folgen. Das Buch Tobit fehlt dann. Katholische Bibelausgaben gehen nach alter Vätersitte auf die Septuaginta zurück. Die haben also das Buch Tobit. Manchmal hin und wieder finden Sie Bibelausgaben, da steht dann drin Heilige Schrift mit Apokryphen. Das ist eine evangelische Bibel mit katholischem Umfang. Sie haben also eine evangelische Bibelausgabe in Händen, in denen sich das Buch Tobit finden sollte. Über den Begriff der Apokryphe könnte ich jetzt auch lang und breit erzählen. In der evangelischen Kirche wird er für diese Schriften verwendet, die sich in der Septuaginta finden, nicht in der hebräischen Bibel. Im katholischen Sektor sind es Bibelschriften, sind es heilige Schriften, die sich außerhalb des biblischen Kanon befinden, also etwas Thomas-Evangelium oder Proto-Evangelium des Jakobus, die würde man im evangelischen Bereich Pseudepigraphien benennen. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr verwirrt, aber interessant erstmal, und das ist auch schon ein Fingerzeig, wann ist der Text denn entstanden, ist, das Buch Tobit findet sich nur in der Septuaginta, die Urschrift ist also aller Wahrscheinlichkeit nach in Griechisch verfasst worden. Man hat mittlerweile einige Textfragmente ausgegraben im Nahen Osten, da finden sich aramäische, ja auch hebräische Übersetzungen. Der vollständige Textbestand aber ist auf Griechisch vorhanden, sodass man davon ausgehen kann, dieses Buch ist ursprünglich einmal tatsächlich auch auf Griechisch verfasst worden. Die Frage ist, wann ist es verfasst worden? Was in der Tobit-Erzählung erzählt wird, und ich werde gleich schon eine kurze Zusammenfassung geben, bevor wir dann etwas näher in die Textarbeit einsteigen werden. Was in dem Buch Tobit erzählt wird, ist nicht die Zeit, in der es aufgeschrieben wird, sondern die erzählte Zeit oder die erzählte Handlung findet etwa im 8., ja, eher im 7., 6. Jahrhundert vor Christus statt. Denn die Protagonisten befinden sich in Ninive, in Ekbatana. All das sind Orte, die im heutigen Persien, im heutigen Iran liegen würden. Oder Irak, also eine Gegend, in der das Volk Israel auch im Exil war. Das heißt, die erzählte Handlung findet entweder in der vorexilischen Zeit oder in der exilischen Zeit statt, also einige Jahrhunderte bevor der Text aufgeschrieben worden ist. Es finden sich im Text allerdings einige Hinweise, die dagegen sprechen, dass der Text auch aus dieser Zeit stammt. Es werden nämlich Münzprägungen erwähnt, die sich erst viel später entwickelt haben. Also in der erzählten Zeit, wo die Handlung stattfindet, hat es diese Münzprägung noch gar nicht gegeben, wohl in der Zeit, in der die vermutliche oder vermutete Verschriftlichung der Tobit-Erzählung stattgefunden hat. Man kann also als Abfassungszeit das späte dritte bzw. das frühe zweite Jahrhundert vor Christus annehmen. Wo der Text entstanden ist, kann man auch nicht eindeutig sagen, weil doch erhebliche Teile in einer exilischen Situation stattfinden, hat man angenommen oder nehmen einige Exegeten an, dass die Tobit-Legende im östlichen Diaspora-Bereich, also da, wo heute etwa Iran, Irak ist, niedergelegt worden wäre. Allerdings werden einige Ortsnamen erwähnt, wo die Orte als solches gibt es, aber das Zusammenspiel der Orte ist im Original, also in der tatsächlichen Welt, so nicht möglich. Also diejenigen, die den Text aufgeschrieben haben, Kunde von diesen Orten gehabt, aber dann doch nicht die nötige Ortskenntnis, als dass die erzählte Handlung tatsächlich mit den Gegebenheiten übereinstimmt. Deswegen nehmen doch eine Reihe von Exegeten eine Abfassung des Textes in Jerusalem an, die quasi Kunde von diesen Orten haben, aber keine genaue Kenntnis von der Ortslage. Genaues kann man hierzu aber nicht sagen. Wie gesagt, wir können festhalten, dass die Tobit-Erzählung wahrscheinlich im dritten, späten dritten, frühen zweiten Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben wurde, möglicherweise eben in Jerusalem oder Judäa. Ist spekulativ, aber das sind so die möglichen Dinge. Das Interessante an der Tobit-Erzählung ist, dass sie stark märchenhafte Züge trägt. Man hört ja oft, so als Vorwurf, die Bibel sei doch nur ein Märchenbuch. Wenn man diesen Vorwurf so hört, kann man als Exeget eigentlich nur die Schultern zucken und sagen, ja, tatsächlich, es gibt Texte in der Bibel, die haben märchenhafte Züge, etwa sprechende Schlange in einem vermeintlichen Garten Eden. Es gibt sogar Texte wie die Tobit-Legende, die faktisch märchenhaft sind, aber es gibt viele andere Gattungen. Es gibt Gedichte, es gibt Berichte, es gibt die Evangelien, es gibt Briefliteratur und, und. Einfach das abzutun als erfunden ist schwierig. Und selbst wenn wir eine, wie in der Tobit-Legende, märchenhafte Erzählung vor uns haben, die im wahrsten Sinn des Wortes fabelhaft ist, kann man und muss man natürlich die Frage stellen, sind deswegen die erzählten Inhalte unwahr? Natürlich nicht, denn auch Märchen haben einen Wahrheitsanspruch, der sich allerdings nicht auf der reinen Ebene des Erzählten bewegt, sondern der sich auf einem metaphorischen, auf einer Meta-Ebene entsprechend abspielt. Natürlich haben Märchen einen Wahrheitsanspruch, der aber auf einer ganz anderen kommunikativen Ebene sich ereignet, als es etwa der Zeitungsbericht der Tageszeitung von heute tun würde. Wir haben es mit der Tobit-Erzählung aber auch mit einer Art Coming-of-Age-Geschichte zu tun. Denn die Hauptfigur dieses Textes ist der kleine, der anfänglich, muss man sagen, der anfänglich kleine Tobias, der Sohn des Tobit. Da sind wir übrigens schon bei einem interessanten Phänomen, denn wahrscheinlich haben beide Personen, Tobit ist der Vater, Tobias der Sohn, denselben Namen gehabt. Die hießen also beide Tobit. Im Zuge der Überlieferungstradition ist aber in der Übertragung des griechischen Textes ins Latein mal der Genitiv Tobiae aufgetaucht. Und dann hat man wahrscheinlich aus Identitätsgründen die beiden Personen getrennt, indem man den einen Tobit und den anderen Tobias genannt hat. Interessant ist aber, dass in beiden Namen, sowohl bei Tobias, aber auch bei Tobit das hebräische Tov drin steckt. Und das heißt gut. Es geht also immer um etwas, das gut werden soll. Dieser kleine Tobit, der von seinem Vater losgeschickt wird, eine Kurzzusammenfassung werde ich gleich liefern, wird aber im Laufe der Erzählung zum Mann heranreifen. Er wird heiraten. Am Anfang der Erzählung ist er vielleicht noch nicht mal 12 Jahre alt. Am Ende der Erzählung wird er ein verheirateter und vom Leben bewährter Mann sein. Also ist diese Erzählung sicherlich ein Märchen, aber auch ein wenig diese Coming-of-Age-Geschichte, die so untypisch für Märchen ja nicht ist. Wenn Sie das Bild hier vorhin gesehen haben, ich blende es Ihnen noch einmal ein. Das ist dieses Schutzengelbild mit der Brücke. Kleinen Moment, Sie sehen es sofort. Das ist immer nur hier mein Head mit dem Computerkopf und das dauert immer einen Moment, bis Sie sich gefunden haben. Da haben Sie das Bild nochmal vor sich. Wenn Sie dieses Bild jetzt noch einmal sehen und sehen hier unten die beiden Kinder, versucht das mal groß zu ziehen, dass man es etwas besser sehen kann. Und wir blenden den Engel jetzt mal aus. Und dieses Mädchen hat einen Korb in der Hand. Und Sie würden jetzt an Hänsel und Gretel denken. Ist das ja nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen, denn auch dieses Märchen von Hänsel und Gretel ist ja ein wenig eine Coming-of-Age-Geschichte. Die Kinder, die durch das Leben, durch die Gefahr lernen und letzten Endes von Wort zu Wort, hätte ich beinahe gesagt, erwachsener werden. Auch das ist die Tobit-Legende, eine Coming-of-Age-Geschichte. Sie ist aber auch eine Novelle der Weisheitsliteratur. Denn wir finden in dieser Novelle, in dieser Tobit-Legende eine ganze Reihe von weisheitlichen Sprüchen, für die man vom Leben lernen kann. Es ist also ein, ja, ich nicht schillernder Text in dem Sinne, dass der nicht zu greifen wäre, aber doch offenkundig ein komplexer, vielschichtiger Text. Und diese Vielschichtigkeit wird noch dadurch hervorgehoben, dass eigentlich relativ gesehen am Anfang des Tobit-Buches alles schon klar ist. Die Spannung wird mehr oder weniger herausgenommen oder vielleicht geradezu aufgebaut. Also während man ja eigentlich erwarten würde, da werden verschiedene Abenteuer erzählt, die dann zum Schluss irgendwie einer Auflösung harren, werden wesentliche Elemente für uns Leserinnen und Hörer von vornherein schon klargestellt. Ja, es wird ein Engel darin auftauchen und es wird ein Mann ohne Flügel sein, den man äußerlich erstmal gar nicht als Engel erkennt, der Raphael. Wir Hörerinnen und Leser aber wissen von Anfang an, das ist ein Engel, ja sogar nicht irgendein Engel, es ist einer der höchsten Engel, einer der Erzengel, neben Gabriel und Michael eben der Raphael, der hier auf den Plan tritt. Der Tobias wird einige Abenteuer erleben und schon im Erleben der Abenteuer, wenn der Engel ihn dabei unterstützt, der nicht als Engel erkennbar ist, wird eigentlich schon klar, welcher Zweck da ist. Wie in Märchen werden Heilmittel oder besondere Gegenstände gesammelt, die hilfreich sein können. Wenn Sie da jetzt schon fast wieder an Harry Potter denken, würde ich auch das nicht in Abrede stellen. Also es hat schon fast manchmal auch einen magischen Charakter. Wir werden die Geschichte gleich lesen. Wenn ein Fisch gefangen wird, dessen Innereien heilende und auch magische Wirkungen haben, werden die für den Fortgang der Geschichte klar sind. Dann wird aber von Anfang an schon erzählt, wofür diese Dinge gebraucht werden. Nicht erst im Gebrauch, wenn man quasi im Nachhinein feststellen kann, aha, jetzt löse ich hier ein Rätsel auf. Nein, das Rätsel ist für uns Leserinnen und Hörer von Anfang an eigentlich schon klar. Wir sind die allmächtigen Leserinnen und Hörer, die schon wissen, worum es geht. Und trotzdem macht es Spaß und Freude, diese Geschichte zu lesen, weil sie auch mit Humor erzählt wird. Es ist eine feine, kleine, schöne Erzählung, die wir, weil sie etwas länger ist, heute Abend leider nicht ganz lesen, sondern eher in Auszügen. Aber ich empfehle Ihnen, sofern Sie im Besitz einer katholischen Bibelausgabe sind oder einer evangelischen mit Apokryphen, sich diesen Text doch einmal zu Gemüte führen. Eine Kurzzusammenfassung. Das Buch Tobit ist eine weisheitliche Lehrerzählung mit märchenhaften Zügen, die von zwei verwandten jüdischen Familien erzählt, die nacheinander eingeführt werden. Wir haben auf der einen Seite die Familie Tobitz und auf der anderen Seite die junge Verwandte Sarah, die im fernen Ekbatana lebt, während Tobit mit seiner Familie in Ninive wohnhaft ist und ansässig ist. Die Sarah leidet unter einem, man hätte beinahe gesagt, Fluch. Der Dämon Aschmodai tötet nämlich jeden Bräutigam in der Hochzeitsnacht. Die Bräutigame, die Männer der Sarah, überleben die Hochzeitsnacht nicht. Deswegen ist sie schon mehrfache Witwe, wenn man so will. Tobit hingegen erleidet einen Unfall oder wird durch einen Unfall blind und schickt seinen doch noch sehr kleinen Sohn Tobias um einen Geldbetrag, den er bei einem fernen Verwandten hinterlegt hat. Das wird nur in einer Nebenbemerkung erzählt, ist aber wesentlich für die Erzählung abzuholen. Weil der Tobias aber noch sehr klein ist, soll er einen Reisegefährten suchen. Den findet er eben im Raphael, diesem Engel, von dem wir Hörerinnen und Leser sofort wissen, das ist ein Engel. Aber der Tobias und auch der Tobit wissen das nicht. Das wird erst ganz, ganz, ganz am Schluss für die aufgelöst und entsprechend klar. Tobias macht sich mit dem Raphael auf den Weg. Sie erleben unterschiedliche Abenteuer, kommen schließlich auch, holen den Geldbetrag ab und kommen schließlich dann auch in Ekbatana an, wo Tobias und Sarah sich kennenlernen, sie auch lieben lernen. Es kommt zur Hochzeit und sie ahnen es. Die Frage steht im Raum, wird Tobias die Hochzeitsnacht überleben? Und jetzt mache ich hier mal, anders als das Buch Tobit, einen kleinen Cliffhanger. Und wir schauen einfach mal in die Erzählungen rein und gucken mal, wie dieses Schicksal zwischen Tobias, der Sarah, die ja entfernt miteinander verwandt sind, und des erblindeten Tobit sich ereignet. Wir beginnen einmal mit dem Eingang der Erzählung. Da blende ich Ihnen natürlich jetzt den Bibeltext ein. Und wie immer arbeite ich jetzt hier mit der Einheitsübersetzung. Das ist die klassische Übersetzung, die bei uns Katholiken in den Gottesdiensten auch gelesen wird. Da finden wir, dass der Tobit sich in der Verbannung befindet und der Anfang ist in Ich-Form erzählt. Der Tobit erzählt also aus der eigenen Perspektive. Wir sind im ersten Kapitel ab Vers 10. Als ich verschleppt worden war und bei den Assyrern in der Verbannung lebte, kam ich nach Ninive. Die Assyrer sind ein Volk, das das Nordreich Israels erobert hat. Deswegen vermutet man oder deswegen kann man davon ausgehen, das passierte eben im 8. Jahrhundert vor Christus, dass die erzählte Handlung in dieser Zeit spielt. Als ich verschleppt worden war und bei den Assyrern in der Verbannung lebte, kam ich nach Ninive. Alle meine Verwandten und Volksgenossen aßen von den Speisen der Heiden, zum Tun etwas, was sich für einen gläubigen Juden eben nicht gehört. Ich aber hütete mich bei meinem Leben davor, von den Speisen der Heiden zu essen. Tobit wird also ein gerechter Israelit eingeführt. Mit meiner ganzen Seele gedachte ich meines Gottes, und der Höchste gab mir Gunst und Ansehen von Salmanassar, also dem Herrscher. Ich kaufte ihm alles für seinen Bedarf. So pflegte ich nach Medien zu gehen, um dort einzukaufen, bis er starb. Dahinter legte ich bei Gabael, dem Bruder des Gabrija, im Land Medien Säcke mit 10 Talenten Silbergeld. In einer Nebenbemerkung wird hier also erzählt, dass Tobit auf einer Geschäftsreise eben bei diesem Gabael eine Menge Geld hinterlegt. Die nächste wichtige Station in der Tobit-Erzählung, die für den Fortgang von Bedeutung ist, ist die Erzählung der Erblindung Tobits. Da sind wir im 2. Kapitel. Zur Zeit des Königs Asarhadon kehrte ich also in mein Haus zurück. So waren mir und meiner Frau Hannah und mein Sohn Tobias wiedergegeben. An unserem Pfingstfest, das Schavuot-Fest, das Laubhüttenfest, welches das heilige Fest der 7 Wochen ist, wurde mir ein gutes Mahl bereitet und ich ließ mich nieder, um zu essen. Mir wurde der Tisch gerichtet und verschiedene Speisen wurden mir aufgetragen. Da sagte ich zu meinem Sohn Tobias: Kind, geh, und wenn du unter unseren nach Ninive verschleppten Brüdern einen Armen findest, der mit ganzem Herzen des Herrn gedenkt, dann führe ihn hierher und er soll gemeinsam mit mir speisen. Siehe, ich werde auf dich warten, mein Kind, bis du kommst. Und Tobias ging, um einen Armen von unseren Brüdern zu suchen. Als er zurückkam, sagte er: Vater, ich sagte zu ihm: Hier bin ich, Kind. Er erwiderte: Vater, siehe, einer aus unserem Volk ist ermordet worden und wurde auf den Marktplatz geworfen. Dort liegt er jetzt erdrosselt. Unvermittelt also wird hier ein ermordeter Israelit, ja, der gelyncht worden ist und jetzt auf dem Marktplatz liegt, eingeführt. Und es ist wesentlich für den Fortgang der Geschichte, denn Tobit ist das alles andere als egal. Er schüttelt sich nicht und geht einfach weiter und sagt: Was geht mich das an? Sondern: Ich sprang auf, ließ das Mal stehen, bevor ich davon gekostet hatte, hob den Leichnam vom Platz auf und legte ihn in eine der Hütten, bis die Sonne untergegangen war, um ihn dann zu begraben. Als ich zurückgekehrt war, badete ich und aß mein Brot in Trauer. Ich gedachte des Prophetenwortes des Amos, über Bethel gesprochen hatte: Eure Feste werden in Trauer verwandelt werden und all eure Lieder in Totenklage. Da weinte ich. In der Tat, ein Zitat aus dem Propheten Amos, der auch in dieser Zeit lebte, in der das hier erzählt wird, also im 8. Jahrhundert vor Christus. Als die Sonne untergegangen war, ging ich fort, hob ein Grab aus und setzte den Leichnam bei. Meine Nachbarn verlachten mich und sagten: Fürchtet er sich immer noch nicht? Er wurde schon gesucht, um wegen dieser Tat hingerichtet zu werden, und war geflohen. Doch siehe, schon wieder begräbt er die Toten. In derselben Nacht badete ich, ging in meinen Hof hinaus und legte mich an der Hofmauer zum Schlafen nieder. Mein Gesicht war unverhüllt wegen der Hitze. Ich wusste aber nicht, dass Spatzen über mir in der Mauer waren. Ihr warmer Kot fiel mir in die Augen und führte zu weißen Flecken. Ich ging zu den Ärzten, um mich behandeln zu lassen, aber je mehr Arzneien sie mir darauf strichen, desto mehr erblindeten meine Augen an den weißen Flecken, bis sie ganz blind waren. 4 Jahre lang konnte ich meine Augen nicht gebrauchen. Alle meine Brüder waren meinetwegen bekümmert. Achika sorgte 2 Jahre lang für meinen Unterhalt, bevor er nach Elimais ging. Tobit erblindet durch den Kot von Spatzen. Blöder kann es nicht laufen. Dieser Mann, der sich gegen die Konventionen, gerade auch um den toten Israeliten, findet, weil er ein Gerechter in den Augen Gottes ist, er erleidet dieses dämliche wirklich Schicksal und dessen Augen werden verätzt durch den Kot von Spatzen. Kein Wunder also, dass er nicht nur zum Hohn und Gespött seiner Nachbarn wird, sondern auch von seiner Frau. Das ist im Endeffekt die Ausgangssituation, die erzählt wird, mit der die Basis bildet, warum Tobit Tobias überhaupt schicken wird. Denn ein blinder Mann kann nicht arbeiten. Er wird also sein Geld brauchen, das er bei Gabael da hinterlegt hat. Deswegen wird Tobias später losgeschickt werden. Die Erzählung macht an dieser Stelle einen Cut und wechselt die Perspektive. Denn in Vers 7 des 3. Kapitels wird die Sara eingeführt, eine weitere wichtige, bedeutende Person eine entfernte Verwandte der Familie Tobits, wenn man so will. Über die heißt es dann ab Vers 7 im dritten Kapitel: Am selben Tag geschah es, Sarah, der Tochter Raguels in Ekbatana in Medien, dass auch sie Spottreden von einer der Mägde ihres Vaters anhören müsste. Sie war 7 Männern zur Frau gegeben worden, aber der böse Dämon Aschmodai hatte sie getötet, bevor sie mit ihr zusammengekommen waren, wie es den Ehefrauen vorgeschrieben ist. Die Magd sagte zu ihr: Du bist es, die deine Männer tötet. Siehe, schon 7 Männer bist du zur Frau gegeben worden und noch keinem von ihnen bist du mit Namen genannt worden. Warum behandelst du uns hart? Wenn deine Männer gestorben sind, so geh mit ihnen. Mögen wir in Ewigkeit weder Sohn noch Tochter von dir sehen. Also weiter eine Verwandte, die Sarah. 7-mal schon geheiratet, aber es ist noch nie zur Hochzeitsnacht gekommen. Die Ehe wurde nie vollzogen. Deshalb trägt sie den Namen der Ehemänner nicht. Sie ist also nicht bloß Witwe, sondern immer noch Jungfrau. Ein Schicksal, das ähnlich dem Schicksal Tobits, aber ganz anders gelagert, von dramatischer Natur ist. Sie muss sich selbst von ihren Mägden beleidigen und verhöhnen lassen. Wir haben also zwei Familien, die miteinander verwandtschaftlich verbunden sind. Die eine in Ninive, die andere hier in Ekbatana. Beide haben ein schweres Schicksal erlitten und müssen sich da entsprechend suchen, bitten Gott um Hilfe. Wie kommen diese beiden Familien zusammen? Der entsprechende Link in dieser Erzählung passiert im 4. Kapitel. Denn hier im 4. Kapitel wird jetzt der Tobias, der Sohn Tobits, von dem wir schon wissen, dass er klein ist, entsandt. Und diese Entsendung schauen wir uns jetzt einmal an. Tobits Vermächtnis für seinen Sohn. An jenem Tag erinnerte sich Tobit des Geldes, das er bei Gabael in Rages in Medien hinterlegt hatte. Und er sprach in seinem Herzen: Siehe, ich habe um den Tod gebetet. Warum rufe ich nicht meinen Sohn Tobias und unterrichte ihn über das Geld, bevor ich sterbe? Er rief seinen Sohn Tobias, der kam zu ihm und sprach: Setze mich würdig bei. Ehre deine Mutter und verlass sie nie, solange sie lebt. Tu, was ihr gefällt und betrübe in keiner Sache ihr Gemüt. Also eigentlich hat Tobit schon mit seinem Leben abgeschlossen, aber er will seinem Sohn Tobias das Erbe sichern, bevor vergessen wird, dass es das überhaupt gibt. Und er soll sich natürlich um seine Mutter kümmern. Denk daran, Kind, dass sie während ihrer Schwangerschaft deinetwegen vielen Gefahren ausgestanden hat. Wenn sie gestorben ist, setze sie neben mir im gleichen Grab bei. Alle deine Tage, Kind, gedenke des Herrn. Weisheitsliteratur. Welchen Rat könnte man seinem Kind mitgeben, wenn man ahnt oder davon ausgeht, dass man nicht mehr lange da ist? Man gibt ihm das Wertvollste mit, von dem man überzeugt ist, dass das Wertvollste ist, was es gibt. Das ist hier der Rat. Alle deine Tage, Kind, gedenke des Herrn. Hüte dich zu sündigen und seine Gebote zu übertreten. Vollbringe alle Tage deines Lebens gerechte Taten und wandle nicht auf den Wegen des Unrechts. Hört sich fast nach Psalm 1 an. Hüte dich davor, den Weg der Frevler zu gehen. Denn wer die Wahrheit tut, wird mit seinen Werken zu gutem Erfolg geführt. Gib für alle, die die Gerechtigkeit tun, Almosen aus dem, was du hast. Wende dein Angesicht von keinem Armen ab, dann wird sich Gottes Angesicht nicht von dir abwenden. Wie es dir möglich ist, aus dem Vollen schöpfen, gib davon Almosen. Wenn dir Weg nicht möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem wenigen Almosen zu geben. So sammelst du dir einen Schatz, guten Schatz für den Tag der Not. Denn Almosen retten aus dem Tod und lassen nicht in die Finsternis geraten. Eine gute Gabe vor dem Höchsten sind Almosen für alle, die sie geben. Hüte dich, Kind, vor jeder Unzucht. Vor allem nimm dir eine Frau aus der Nachkommenschaft deiner Väter und nimm keine Fremde zur Frau, die nicht dem Stamm deiner Väter angehört. Denn wir sind Söhne von Propheten, wahrhaftig Söhne von Propheten. Als erster war Noach ein Prophet, dann auch Abraham, Isaac und Jakob, unsere Väter von alters her. Erinnere dich daran, mein Kind, dass sie alle Frauen aus ihren Brüdern geheiratet haben und sie wurden in ihren Kindern gesegnet. Ihre Nachkommenschaft wird das Land erben. Also Kind, liebe deine Brüder und erhebe dich nicht in deinem Herzen über deine Brüder und die Söhne und Töchter deines Volkes, indem du dir aus ihnen eine Frau nimmst. Denn im Hochmut ist Verderben und viel Verwirrung und im Müßiggang ist Verarmung und viel Mangel. Müßiggang ist die Mutter des Hungers. Wer hier an Vier-Tage-Woche denkt, ach, lassen wir das. Das war die letzte Folge, wo wir über Arbeit und Leben gesprochen haben. Sie merken, diese Rede, das Vermächtnis des Tobits ist voll von weisheitlichen Hinweisen, wo jeder für sich genommen wie eine Weisheit wirkt, wie ein Programm, an dem man sein Leben ausrichten kann. Also ein richtiges Testament, weniger materieller, aber immaterieller, ideeller Natur, die Tobit hier seinem Sohn Tobias hinterlässt. Gib jedem Menschen, der bei dir arbeitet, noch am selben Tag seinen Lohn. Niemandes Lohn soll über Nacht bei dir bleiben. Auch dein Lohn wird dann gewiss nicht über Nacht liegen bleiben, denn wenn du Gott in Wahrheit dienst. Gib Acht auf dich, Kind, bei allem, was du tust, und erweise dich wohlerzogen in deinem ganzen Verhalten. Was du hast, das tu niemand anderem an. Hört sich fast an wie die goldene Regel, ne? Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Auf deinem ganzen Weg soll Böses nicht mit dir ziehen. Von deinem Brot gib dem Hungernden und von deinen Kleidern den Nackten. Von allem, was du im Überfluss hast, gib Almosen, Kind. Dein Auge blicke nicht neidisch, wenn du Almosen gibst. Schütte dein Brot auf das Grab der Gerechten und gib es nicht den Sündern. Suche bei jedem verständigen Rat und verachte keinen nützlichen Rat. Zu jeder Zeit preise Gott und bitte ihn, dass deine Wege gerade seien und deine Pfade zum Erfolg führen. Denn kein einziges Volk besitzt guten Rat, sondern der Herr wird ihnen guten Rat geben. Wen er will, den erniedrigt der Herr hinab bis zur tiefsten Unterwelt. Also, Kind, erinnere dich an diese Weisungen. Mögen sie nicht aus deinem Herzen gelöscht werden. Nun also, lass mich dir mitteilen. Ich habe 10 Talente Silbergeld bei Gabael, dem Sohn des Gabria, in Rages in Medien hinterlegt. Fürchte dich nicht, Kind, dass wir arm geworden sind. Viele Güter hast du, wenn du Gott fürchtest, vor jeder Sünde fliehst und vor dem Herrn, deinem Gott, Gutes tust. Eine lange, lange Vermächtnisrede, die der vermeintlich dem Tod geweihte Tobit seinem Sohn mit auf den Weg gibt, bevor er ihm fast in einem Nebensatz sagt, weil ich noch einen Haufen Geld, das ist dein Erbe, damit es dir auch wirtschaftlich wohl geht. Aber das eigentliche Gut, das ist der Sinn und Zweck dieser langen Rede, sind eben die lebensweisheitlichen Hinweise, die das Leben gelingen lassen. Nicht das Geld ist es, das glücklich macht, sondern diese lebensweisheitlichen Hinweise. Hier können wir sehr schön sehen, dass das Buch Tobit eben auch Weisheitsliteratur ist. Bisher hat der Engel noch keine große Rolle gespielt, der aber tritt jetzt auf den Plan, denn der Tobit hat ja seinem Sohn Tobias nicht nur jetzt die Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben, er hat ihn nicht nur gemahnt, wenn ich nicht mehr da bin, kümmere dich um deine Mutter, er hat ihm eben auch mehr oder weniger im Nebensatz gesagt, da gibt es noch Geld bei Gabael und das sollst du gewissermaßen holen. Schauen wir in den Text, wie es weitergeht, denn Tobias antwortete seinem Vater und sagte zu Tobit, alles, was du mir geboten hast, werde ich tun, Vater. Aber wie kann ich das Geld von ihm erhalten? Er kennt mich nicht und ich kenne ihn nicht. Welches Zeichen gebe ich ihm, an dem er mich erkennt und mir glaubt, sodass er mir das Geld wiedergibt? Klare Frage. Wenn man nicht weiß, wer der Verwandte ist, und wenn er nicht weiß, wer Tobias ist, dann kann ja jeder herkommen. Also muss es ja irgendwie ein Erkennungszeichen geben. Außerdem kenne ich die Wege nach Medien nicht, um dorthin zu kommen. Da antwortet Tobit und sagte Tobias seinem Sohn, Gabael hat mir seinen mit eigener Hand geschriebenen Schuldschein gegeben und ich gebe ihm mit eigener Hand geschriebenen Schuldschein und ich habe ihm einen mit eigener Hand geschriebenen Schuldschein gegeben. Ich habe die Scheine geteilt, sodass jeder von uns eine Hälfte erhalten hat und diese habe ich zu dem Geld gelegt. Eine sehr schöne Erzählung, die auf einen antiken Brauch hinweist. Wenn Sie sich hier mal in der Glaubensinformation die Folgen heraussuchen, wo es um Zeichen und Symbole oder Sakramente geht, werde ich genau auf diesen Brauch hinweisen. Wie kann man legitimieren, dass jemand authentisch befugt ist, etwas zu tun? Nehmen wir an, aus zwei Städten kommen zwei Unterhändler zusammen, die handeln etwas aus, gehen in die Stadt zurück, besprechen das und jetzt kommen möglicherweise neue Unterhändler, die sich nicht kennen, zusammen. Wie kann man denn legitimieren, dass es die authentischen sind? Man hat das damals gemacht, indem man zum Beispiel eine Scherbe genommen hat und hat die zerbrochen. Jeder bekam ein Bruchstück mit und diese Bruchstücke mussten als Legitimation wieder mitgeführt werden, wenn man die zusammenfügte, zusammenwarf, symballein, zusammenfügen, zusammenwerfen, Symbol eben, dann wusste man, hier ist die Legitimation erfolgreich. Ähnliches wird hier beschrieben mit dem Schuldschein, der eben zerrissen wurde. Die eine Hälfte muss zur anderen Hälfte passen, damit man weiß, hier sind die authentisch befugten Personen zusammengekommen. Das funktioniert eben auch, wenn man nicht von Angesicht bekannt ist. Fun Fact am Rande, moderne Verschlüsselungssysteme funktionieren ähnlich. Man hat den öffentlichen Schlüssel Und man hat den privaten Schlüssel, den allerdings keiner kennen darf. Die beiden müssen zusammenpassen, sonst kann man eine Datei nicht lesen. Also selbst im modernen kryptischen Verfahren findet man Dinge, die man schon hier im Buch Turbit auch lesen kann. Der hat es nicht erfunden, aber er beschreibt einen Brauch, der damals offenkundig üblich war, um zu legitimieren, dass authentische Personen, befugte Personen zusammenkommen. Siehe, 20 Jahre sind es jetzt her, dass ich dieses Geld hinterlegt habe. Such dir also einen zuverlässigen Menschen, der dich begleiten kann. Wir werden ihm einen Lohn zahlen für die Zeit, bis du zurückkommst. Und hole dieses Geld bei Gabael. Tobias ging hinaus, um jemanden zu suchen, der mit ihm nach Medien reisen könnte und dem der Weg vertraut war. Er braucht also einen Ortskundigen, denn das war ja das zweite Problem. Er kennt den Weg nicht. Er braucht also eine Art Lotsen, jemanden, der den Pfad nach Medien kennt. Er ging also hinaus und fand Raphael, den Engel, vor sich stehen. Er wusste aber nicht, dass es ein Engel Gottes ist. Das wette ich vorhin. Wir Leserinnen und Hörer erfahren sofort, hier ist ein Engel im Spiel, aber Tobias und auch Tobit wissen das nicht. Es handelt sich also offenkundig um eine Person, die äußerlich menschlicher Gestalt ist, aber nicht als Engel erkennbar ist, die aber innerlich engelhaft ist. Ein Engel, ein Mann ohne Flügel. In dem Fall kann man sagen, ein Mann, weil Raphael ein männlicher Name ist, könnte natürlich auch eine weibliche Figur sein. Wenn Sie vorhin die Bilder gesehen haben, die sind ja manchmal etwas unterschiedlicher Gestalt. Ich blende Ihnen das Bild noch einmal ein, das wir vorhin hatten, von den beiden Kindern. Hier muss ich noch mal eben wieder mein iPad koppeln, damit ich die Bilder zeigen kann. Es dauert immer einen kleinen Moment. Da ist das Bild schon. Hier haben Sie eine eindeutig weibliche Engelfigur, während Sie hier eine eher männliche Engelfigur haben. Die Engel lassen sich eben nicht so einfach auf ein Geschlecht festlegen. Wenn Sie so wollen, sind Engel höchst diverse Wesen, die wir da entsprechend haben. Der Name Raphael deutet aber auf, darauf hin, dass dieser Engel sich in seiner irdischen Gestalt ein männliches Aussehen gegeben hat. Dieser Raphael sagt jedenfalls zu ihm: Woher bist du, junger Mann? Er sagte ihm: Ich bin einer von den Israeliten, deinen Brüdern. Ich bin gekommen, um hier zu arbeiten. Tobias sagte zu ihm: Kennst du den Weg, auf dem man nach Medien gelangt? Er sagte zu ihm: Gewiss, ich bin vielmals dort gewesen, ich bin erfahren und weiß alle Wege. Ich bin mehrmals nach Medien gegangen und habe bei Gabael, unserem Bruder, der in Rages in Medien wohnt, übernachtet. Das ist schon einigermaßen erstaunlich. Eigentlich müsste man hier als Tobias stolpern, denn der hat bisher dem Raphael ja noch gar nicht erzählt, dass er nach Gabael will, aber der Raphael weiß schon, wohin die Reise da gehen soll und er kennt quasi diesen Gabael von Person an. Also man merkt hier schon, als eigentlich müsste man als Leserin und Hörer schon an dieser Stelle stolpern, tut man in einer gewissen Weise auch. Man ist eben allmächtig, man weiß schon alles. Der Engel weiß natürlich alles. Der kommt aus einer anderen Sphäre. Der hat dieses Wissen, was die nicht haben, was der Tobias und der Turbit nicht haben können. Die stolpern aber erstmal gar nicht darüber. Also eine schöne Konstruktion, die man hier hat. Zwei volle Tagesreisen ist Ekbatana von Rages entfernt, denn es liegt im Bergland. Ekbatana hingegen in der Ebene. Ah, was hat Ekbatana damit zu tun? Ekbatana, da lebt doch die Sara. Auch die führt Raphael schon ein. Es scheint also fast so, als habe Raphael Pläne mit Tobias, die der noch gar nicht kennt. Tobias sagte zu ihm: Warte auf mich, junger Mann, bis ich heimgegangen bin und meinem Vater Bescheid sage. Ich brauche dich nämlich, dass du mit mir gehst. Deinen Lohn werde ich dir geben. Er sagte zu ihm: Gut, ich warte, nur mach nicht lang. Tobias ging heim und sagte seinem Vater Turbit Bescheid. Er sagte zu ihm: Ich habe jemanden aus unseren Brüdern, den Söhnen Israels, gefunden. Und Turbit sagte zu ihm: Ruf mir den Mann, damit ich erfahre, was sein Geschlecht ist, aus welchem Stamm er ist und ob er vertrauenswürdig ist, um mit dir zu gehen. Und Tobias ging hinaus, rief ihn und sagte zu ihm: Junger Mann, mein Vater ruft dich. Und der Engel trat ein. Tobit grüßte ihn als Erster und der Engel antwortete ihm: Möge dir viel Freude zuteil werden. Tobit antwortete ihm: Welche Freude bleibt mir noch? Ich kann meine Augen nicht gebrauchen und das Licht des Himmels sehe ich nicht, sondern ich liege in Finsternis wie die Toten, die das Licht nicht mehr schauen. Lebend bin ich unter den Toten. Ich höre die Stimme von Menschen, aber ich sehe sie nicht. Da sagte der Engel zu ihm: Sei guten Mutes, bei Gott ist die Zeit schon nahe, dich zu heilen. Nur Mut. Tobit sagte zu ihm: Tobias, mein Sohn will nach Medien gehen. Kannst du mit ihm gehen und ihn dorthin führen? Ich werde dir einen Lohn zahlen, Bruder. Er sagte zu ihm: Ich kann mit ihm gehen. Ich weiß alle Wege. Ich bin oft nach Medien gezogen und bin durch alle seine Ebenen gegangen und die Berge und all seine Wege kenne ich. So kommen also Tobias und Raphael zusammen. Ein Engel ohne Flügel in Menschengestalt, der offenkundig ein mächtiges Wesen ist, denn er kennt alle Wege, wie er sagt, es ist ihm nichts verborgen. Und so machen die beiden sich auf die Reise. Die Reise beginnt und hier am Beginn der Erzählung, wie die Reise beginnt, werden einige wichtige, ja, wie soll ich sagen, Dinge erzählt, die dann in der bildlichen Kunst eine Rolle spielen. Wir gucken mal ins sechste Kapitel hinein, denn da passiert jetzt, wir sind ja in einer märchenhaften Erzählung und in märchenhaften Erzählungen, da sammeln die Protagonisten ja oft Gegenstände, Heilmittel, manchmal auch magische Aspekte, die für den Fortgang der Geschichte von Bedeutung sein werden und die schlussendlich in die Pointe der Heilung des guten Ausgangs führen werden. Da ging der Knabe hinaus und der Engel mit ihm. Auch der Hund kam mit ihm hinaus und zog mit ihnen los. Da wird ein Hund erwähnt. Noch einmal, ich blende Ihnen noch einmal das Bild ein. Da sehen Sie ja ein Hündchen drauf. Und dieses Bild mit dem Hündchen identifiziert das Bild in diesem Fall eindeutigst als eine Darstellung der Tobit-Legende, wo der Hund eben hier mitläuft. Der steht eben nicht zufällig da, sondern der wird dezidiert erwähnt. Offenkundig hatten Tobias, sein Vater Tobit, die Familie, also die Ehefrau auch, einen Hund bei sich, der dem Tobias besonders zugetan war, also ein tierischer Wegbegleiter, wenn Sie so wollen. Der Tobias hat zwei Wegbegleiter, nämlich den Engel und den Hund als seinen Gefährten. Schauen wir wieder in die biblische Geschichte herein, also der Hund läuft mit. Die beiden zogen dahin und die erste Nacht für sie brach an. Sie schlugen am Fluss Tigris ihr Lager auf. Der Knabe stieg hinab, um seine Füße in den Fluss Tigris zu tauchen. Da kam ein großer Fisch aus dem Wasser auf und wollte den Fuß des Knaben verschlingen, der aber schrie. Der Engel sagte zu dem Knaben: Packe ihn und bring den Fisch in deine Gewalt. Da überwältigte der Knabe den Fisch und zog ihn an Land. Wir hatten vorhin das Bild mit der Brücke und dem reißenden Gewässer. Das geht auf diese Szene zurück. Wir wissen jetzt hier aus der Erzählung, es ist der Fluss Tigris, also einer von den beiden Flüssen aus dem Zweistromland, heute im Irak gelegen, Mesopotamien früher. Und Tobias sitzt da nur und hängt seine Füße hinein. Und da kommt ein großer Fisch, der den Tobias am Fuß packt und ins Wasser zu ziehen droht. Eigentlich eine Situation, der man um Hilfe schreibt, was der Tobias natürlich tut. Und jetzt ist interessant, der Engel, der Schutzengel, der ist ja genau die Idee, der soll ihn ja beschützen, eilt jetzt nicht zu Hilfe und zieht den Tobias heraus. Er sagt ihm: Pack du den Fisch, sieh der Gefahr ins Auge. Pack die Gefahr und bewältige sie. Das ist ja interessant, ne? Also diese Idee, der Schutzengel behütet uns vor allen Gefahren, die auch in der Werbung so schön gesagt wird, ist wünschenswert und wird vielleicht als Ultima Ratio auch greifen. Doch bevor der Schutzengel schlussendlich eingreift, motiviert der Engel den Tobias: Bewältige deine Gefahr selbst. Das ist notwendig für ein erwachsenes Leben. Nicht, dass wir uns zurücklegen und sagen: Lieber Gott, lieber Engel, mach und hilf, sondern dass wir selber die Aufgaben, die Herausforderungen unseres Lebens packen und bewältigen, auch wenn sie manchmal groß und gefährlich sind wie dieser Fisch im reißenden Wasser. Ist ein erster Schritt zum Erwachsenwerden. Der Tobias, der gerade noch ein Kind war, das sich vielleicht immer auf Vater und Mutter verlassen hat, die werden es halt schon machen, wird jetzt hier herausgefordert, sich selbst den Herausforderungen und Gefahren des Lebens zu stellen, sie zu begreifen, damit auch die Angst zu bewältigen. Die Angst ist ja nichts Schlimmes. Die Angst warnt uns ja gerade davor, hier ist etwas Besonderes gefordert. Aber diese Gefahr selbst zu bewältigen, das macht nicht nur stolz und zufrieden, sondern führt auch zu einem erwachsenen Sein. Ich erwähnte anfangs, dass diese Geschichte natürlich etwas von Coming of Age hat. Und hier ist der erste Schritt zum Erwachsenen. Erwachsensein getan. Nicht der Engel rettete den Tobias auf wunderbare Weise. Nein, der Engel ermutigt ihn, pack du den Fisch. Und dann passiert eben noch mehr, weil der Fisch jetzt nicht nur die Gefahr bewältigt ist, sondern der Engel sagte zu ihm, schneide den Fisch auf und nimm Galle, Herz und Leber heraus und leg sie für dich zur Seite, die Innereien aber wirf weg. Denn seine Galle, sein Herz und seine Leber sind wirksame Heilmittel. Aha, wirksame Heilmittel. Auch hier geht es nicht um wunderbare Heilungen, sondern Herz, Galle und Leber sind Therapeutika, Medizin. Mit denen kann man etwas machen. Wir wissen ja schon, dass der Tobit krank ist. Wir wissen auch, dass die Sarah ein Problem hat. In welcher Weise diese Dinge therapeutisch wirksam werden können, wissen wir hier noch nicht. Aber es ist schon angedeutet, denn der Raphael hatte ja dem Tobit bei der Entsendung gesagt, gib deinen Mut nicht auf, der Tobit wähnt sich ja schon dem Tod geweiht, deswegen schickt er den Tobias los. Auch hier ermutigt der Engel den Tobit, lass die Hoffnung nicht fahren. Der Knabe schnitt den Fisch auf und hob Galle, Herz und Leber heraus, dann briet er etwas vom Fisch und aß es und das Übrige behielt er zum Einsalzen. Also ein Vorsorgeprinzip. Auch das ist ja etwas, was wir auch im Glauben immer lernen müssen. Das ist nicht nur rein spirituell. Wir erleben auch im Neuen Testament immer wieder, dass zum Beispiel Jesus sich um das Leibliche, wo die leiblichen Bedürfnisse kümmert. Als er die Tochter des Jairus erweckt, wo er sagt, die schläft dann nur, sagt als erstes, gib ihr etwas zu essen. Das, selbst das letzte Abendmahl ist nicht nur eine spirituelle Veranstaltung der Anbetung. Es gibt etwas zu essen. Als der Auferstandene den Jüngern am See von Tiberias begegnet, isst er mit ihnen. Also beides muss zusammenkommen. Und auch das spielt ja eine Rolle. Es gibt die Therapeutika, aber der Fisch dient auch zur Nahrung. Kann sich vorstellen, wie stolz vielleicht dieser kleine Tobias war. Er hat den Fisch mit bloßen Händen gefangen und der nährt ihn jetzt. Und gleichzeitig wird davon ein Vorrat angelegt für die Reise. Dann wanderten beide gemeinsam weiter, bis sie sich Medien näherten. Da fragte der Knabe den Engel, Asaja, mein Bruder, was für ein Heilmittel ist im Herzen und in der Leber des Fisches und in der Galle? Er antwortete ihm, lass das Herz und die Leber des Fisches vor einem Mann oder einer Frau, die von einem Dämon oder bösen Geist angefallen sind, in Rauch aufgehen und jeder Anfall wird vertrieben werden. Die Dämonen werden in Ewigkeit nicht mehr bei ihm bleiben. Mit der Galle hingegen salbe die Augen eines Menschen, in denen weiße Flecken aufgetaucht sind, dann hauche die auf die weißen Flecken auf den Augen und sie werden heilen. Aha, wir wissen, Sarah ist von einem Dämon besessen, der da die Männer meuchelt noch vor der Hochzeitsnacht und Tobits Vater ist erblindet, seine Augen leiden an den weißen Flecken. Hier wird also deutlich, dieses Heilmittel, dieses Therapeutikum, Galle, Herz und Leber des Fisches, die werden aufbewahrt werden müssen, um zum Schluss zur Heilung des Tobit, aber auch zur Heilung der Sarah, wenn man so will, des Schicksals, beitragen zu können. Interessant ist hier, dass in dieser Geschichte eben erzählt wird, dass die Galle zu einer Salbe verarbeitet werden können, also einem physischen Therapeutikum, während es von Herz und Leber des Fisches heißt, wenn die verbrannt werden, werden die Dämonen ziehen. Ich fürchte, dass der Gestank so groß ist, dass nicht nur Dämonen mehr wegziehen werden. Das ist aber eher ein magisches Ritual. Hier ist interessant, dass beide Aspekte eine Rolle spielen. Wir werden sehen, wie die Geschichte ausgeht, aber eigentlich auch hier wird keine Spannung aufgebaut, sondern hier ist bereits klar, sowohl das Schicksal Sarahs als auch das Schicksal Tobits wird zu einer Heilung führen und wird zu einer Klärung führen. Machen wir einen Sprung in der Geschichte und schauen, wie es der Sarah ergehen wird, denn irgendwann werden Tobias und Raphael natürlich bei Raguel, dem Vater Sarahs, eintreffen. Und jetzt schauen wir, was dann entsprechend dort passieren wird. Denn Tobias, gerade noch ein ängstliches Kind, etwas erwachsener geworden durch den Fang des Fisches, das Ringen mit der Gefahr, scheint jetzt doch schon eher zu einem Jüngling herangereift zu sein, der heiratsfähig ist. Denn Sarah und Tobias wollen heiraten. Schauen wir, was sich dort zuträgt. Denn sie ahnen schon, wenn bei der Sarah immer die Männer schon vor der Hochzeitsnacht wegstarben, könnte sich für den Tobias eine entsprechende Gefahr aufbauen. Aber er hat ja etwas Mächtiges in der Tasche, Nämlich Herz, Quatsch, nämlich die Galle des Fisches, Herz und Leber des Fisches, mit dem man, wenn man die verbrennt, eben den Dämon vertreiben kann. Wir sind im 8. Kapitel und dort heißt es, wir lesen dort jetzt die Verse 1 bis 9, vielleicht auch noch mal ein paar drauf. Als sie das Mahl beendet hatten, wollten sie sich schlafen legen und sie nahmen den jungen Mann und führten ihn in die Kammer. Tobias entsann sich der Anweisung Raphaels, er nahm die Leber des Fisches und sein Herz aus dem Reisesack, den er bei sich trug, und legte sie auf die Räucherkohle. Da hielt der Geruch des Fisches den Dämon fern und er wich bis hinauf in die Gegenden Ägyptens und Raphael ging hin, nahm ihn dort fest und fesselte ihn sofort. Wenn Sie ein wenig geografische Kenntnisse im Kopf haben, dann ahnen Sie, wo das Zweistromland Euphrat und Tigris liegen. Also Irak, Ägypten, ganz andere Richtung. Der Dämon flieht also in die Ferne und der Raphael, als Engel natürlich nicht an die Bedingungen von Raum und Zeit gebunden, fesselt dort den Dämon. Der Dämon ist also unschädlich gemacht. Jetzt kommt aber die schöne, humorige Note. Die Eltern waren hinausgegangen und hatten die Tür der Kammer geschlossen. Da erhob sich Tobias vom Lager und sagte zu Sarah: Schwester, steh auf, lass uns beten und unseren Herrn bitten, er möge Erbarmen und Rettung über uns walten lassen. Da stand sie auf und beide begannen zu beten und zu flehen, dass ihnen Rettung gewährt wurde. Er begann: Gepriesen bist du, Gott unserer Väter, und gepriesen ist dein Name durch alle Zeiten des Menschengeschlechtes. Der Himmel und deine ganze Schöpfung sollen dich preisen in alle Ewigkeiten. Du hast Adam geschaffen und schufst ihm eine Hilfe zur Stütze, Eva, seine Frau. Aus beiden stammt das Menschengeschlecht. Du sprachst, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, schaffen wir ihm eine Hilfe ihm gleich. Und jetzt nehme ich diese meine Schwester nicht in Unzucht zur Frau, sondern in wahrer Liebe. Befiehl, dass wir beide Erbarmen finden und gemeinsam alt werden. Und sie sprachen miteinander: Amen, Amen. Dann legten sie sich schlafen zur Nacht. Raguel jedoch stand auf und rief die Knechte zu sich und sie gingen und hoben ein Grab aus. Ist das nicht wunderbar, mit einem lachenden Auge erzählt? Sieben Männer hat die Sarah schon geehelicht, aber die haben die Hochzeitsnacht nicht nur nicht überlebt, sondern es ist noch nie zur Hochzeitsnacht gekommen. Logisch natürlich jetzt, dass der Achte, der Tobias, vom selben Schicksal getroffen wird. Und der Raguel, der Vater der Sarah, der Schwiegervater des Tobias, geht fatalistisch hin und hebt schon, wenn Sie so wollen, das 8. Grab aus. Eine wunderbare Erzählung mit einer humorigen Note, die den Charme dieser Tobit-Legende ausmacht, die diese schöne zweite Ebene hat, wo mit einem feinen Humor eben auch das Handeln Gottes in dieser Welt erzählt wird. Dann geht die Geschichte nämlich weiter. Raguel nämlich dachte, vielleicht stirbt auch er und wir werden zum Gelächter und Gespött werden. Als sie das Grab ganz ausgehoben hatten, kam Raguel ins Haus, rief seine Frau und sagte: Schick eine von den Mägden, sie soll in der Kammer schauen, ob er lebt. Wenn er tot ist, wollen wir ihn begraben, damit niemand etwas erfährt. In aller Stille und Heimlichkeit, Erde drauf, fertig. Man schickte die Magd, zündete die Lampe an und öffnete die Tür. Sie trat ein und fand sie schlafend, gemeinsam schlummernd. Da ging sie hinaus und berichtete ihnen: Er lebt und kein Unheil ist geschehen. Da priesen sie den Gott des Himmels und sagten: Gepriesen bist du, o Gott, mit jedem reinen Lobpreis. In alle Ewigkeiten soll man dich preisen. Auch hier hat der Schutzengel schon beim Fang des Fisches den entscheidenden Hinweis gegeben: Verbrenne Leber und Herz. Dann wird der Dämon weichen. Der Engel tut jetzt seinen Job, er bindet den Dämon. Das ist etwas, was der Mensch nicht machen kann. Auch hier haben wir natürlich diesen Dämonbegriff, über den ich hier auch schon häufiger gesprochen hatte. Dämon ist erstmal an sich nur Energie, weder gut noch schlecht. Daimon, das griechische Wort, meint erstmal nur Lebensenergie. Die kann sich zum Guten wie zum Schlechten wenden. Was auch immer bei der Sarah los war, sie war von einer negativen Energie umgeben, so könnte man sagen. Durch dieses Verbrennen von Herz und Leber entsprechend passiert etwas in diesem Ritual, wie ich es etwas nenne, sodass die Energie sich verwandelt. Das ist der Job, der auf der irdischen Ebene zwischen Tobias und Sarah passiert. Die sitzen jetzt auch nicht da und beten einfach nur und alles wird weggebetet. Nein, es passiert auf der physischen Ebene etwas. Ob es vielleicht jetzt einfach diese Zuneigung ist oder dieses Ritual, was beide miteinander verbindet, solche Rituale haben durchaus eine Wirkung. Und jetzt schreitet der Engel tatsächlich subsidiär helfend zur Tat Und auf dieser Metaebene bindet er den Dämon, dass er nicht zurückkehren kann. Es gibt eine Ebene, die dann dem rein menschlichen Tun, das ist das, was hier in der Geschichte erzählt wird, entzogen ist, wo letzten Endes jetzt die Hilfe des Schutzengels tatsächlich auch aktiv wirkbar ist. So sehr ich vorhin darauf abgehoben und so sehr ich betont habe, der Engel motiviert den Tobias jetzt, sich nicht nur zurückzuziehen und sagen, lieber Engel, mach, der ja gar nicht weiß, dass ein Engel ist, sondern selber die Gefahr anzupacken und sich ihr zu stellen, so sehr haben die Schutzengel hier im Falle des Raphael dann doch auch seine Aufgaben oder seine Aufgabe, nämlich den Dämon zu binden, dass er nicht zurückkehrt. Das kennen wir ja aus dem Neuen Testament, als Jesus schon geradezu spöttisch seinen Gegnern gegenüber bemerkt, ihr glaubt, ich heile hier mit der Kraft Satans. Das wäre ja, als wenn einer sein Reich teilen würde, wenn ich Beelzebub mit Satan vertreiben würde. Im Übrigen funktioniert es so nicht. Wenn ich einen Dämon aus einem Menschen austreibe, ist der Dämon ja nicht weg. Der sucht sich bestenfalls das neue Opfer und wenn es schlecht läuft, kommt er irgendwann zurück und sieht, guck mal, da ist ein reines Haus und er wird mit noch mehr Dämonen wieder einziehen. Damit genau das mit der Sarah nicht passiert, muss der Dämon gebunden werden. Das ist das, was Raphael dort in der Ferne tut. Der Dämon soll und kann eben nicht zurückkehren. Sarah und Tobias werden sich auf die Heimreise begeben und irgendwann werden sie wieder in Ninive eintreffen, dort wo Tobit ist, der von dem Schicksal nicht gehört haben. Sie haben das Geld abgeholt. Tobias hat die Frau fürs Leben gefunden. Aus einem Knäblein ist ein Kerl geworden, der die Gefahren des Lebens kennengelernt, sich ihnen gestellt und selber bestanden hat mit Hilfe Raphaels, von dem er immer noch nicht weiß, dass es nicht nur ein Reisegefährte, sondern ein Engel ist. Nur wir als Hörerinnen und Leser wissen das. Im 11. Kapitel, wir überspringen also jetzt einiges, im 11. Kapitel wird die Rückkehr erzählt. Da heißt es, ich lese jetzt hier, ist ein etwas längerer Absatz, die Verse 1 bis 17, wenn ich es richtig notiert habe. Also die Reisegruppe, bestehend jetzt aus Sarah, Tobias und Raphael. Als sie sich Kasserin näherten, das gegenüber von Ninive liegt, sagte Raphael, du weißt, wie wir deinen Vater zurückgelassen haben. Blind eben, depressiv, todessehnsuchtsvoll. Der Tobit hatte ja seinen Sohn losgeschickt, weil er dachte, er wird bald sterben. Raphael hatte ihn ermutigt, bleib am Leben. Es gibt eine Möglichkeit der Heilung. Du weißt, wie wir deinen Vater zurückgelassen haben. Lass uns deiner Frau vorauseilen und das Haus herrichten, während die anderen nachkommen. Beide eilten gemeinsam los. Raphael sagte zu Tobias, nimm die Galle zur Hand. Auch der Hund lief mit hinter Raphael und Tobias. Da ist er wieder, der Hund. Taucht am Anfang der Erzählung auf und hier. Der war also neben dem, das ist ein interessanter Seitenaspekt dieser Erzählung. Wir haben hier einen Engel, der nicht wie ein Engel aussieht, und wir haben einen Hund. Beides wichtige Gefährten für diesen Tobias. Auch der Hund als treuer Begleiter war offenkundig die ganze Zeit dabei und taucht hier wieder auf. Auch der Hund lief mit hinter Raphael und Tobias. Hanna aber saß da und suchte mit den Blicken den Weg ihres Sohnes ab. Kind haben sie auch gekriegt. Da entdeckte sie von Weitem, wie er kam, und sagte seinem Vater, Hanna ist die Mutter des Tobias, Entschuldigung. Da entdeckte sie von Weitem, wie er kam, und sagte zu seinem Vater, schau, dein Sohn kommt und der Mann, der mit ihm gegangen ist. Raphael aber sagte zu Tobias, bevor er zu seinem Vater kam, ich weiß, dass seine Augen wieder geöffnet werden. Träufle die Galle vom Fisch in seine Augen, dass das Heilmittel einzieht und es die weißen Flecken von den Augen löst. Dann wird dein Vater die Augen aufschlagen und das Licht sehen. Da lief Hanna voraus. Sie fiel ihrem Sohn um den Hals und sagte ihm, ich habe dich gesehen, Kind, jetzt kann ich sterben. Und sie weinte. Auch Tobit stand auf, er stolperte über seine Füße, fand aber aus dem Hoftor heraus und Tobias ging auf ihn zu. Die Fischgalle in seiner Hand blies er in Tobits Augen, hielt ihn fest und sagte, Mut, Vater. Er legte das Heilmittel auf und gab es darauf. Deine Zäsur. Es mutet fast an wie die Rückkehr des verlorenen Sohnes, außer dass jetzt hier nicht der Vater dem Sohn entgegenläuft, sondern die Hanna. Der Vater ist ja blind, der stolpert sogar über seine eigenen Füße. Tobit und Tobias finden aber zueinander. Und wir haben vorhin ja gehört, wie Tobias den Fisch packen musste. Er hat also gelernt, seine Aufgabe zu ergreifen, zuzupacken. Und hier heißt es eben, die Fischgalle in seiner Hand blies er in Tobits Augen, hielt ihn fest und sagte, Mut, Vater. Der Vater weiß ja gar nicht, wie ihm geschieht. Aber der Tobias packt ihn, hält ihn fest und träufelt ihm so die Galle in die Augen. Dann schält er mit seinen beiden Händen die weißen Flecken aus den Augenwinkeln. Das ist ein, stellt sich mal vor, der packt da in die Augen herein und zieht diese weißen Flecken weg. Dann schält er mit seinen beiden Händen die weißen Flecken aus den Augenwinkeln und Tobias und Tobit fiel ihm um den Hals. Er weinte und rief Tobias zu: Ich kann dich wieder sehen, Kind, du Licht meiner Augen. Und er sagte: Gepriesen sei Gott, gepriesen sei sein gewaltiger Name, gepriesen seien alle seine heiligen Engel. Möge sein Name groß sein über uns und gepriesen seien alle Engel in alle Ewigkeit. Denn er hat mich gezüchtigt, aber jetzt sehe ich meinen Sohn Tobias wieder. So trat Tobias fröhlich ein und pries Gott aus vollem Munde. Tobias berichtete seinem Vater, dass seine Reise gut verlaufen sei und dass er das Geld besorgt habe und wie er Sarah, die Tochter Raguels, zur Frau genommen habe. Sie komme gerade an und sei nahe beim Tor Ninives. Und jetzt könnte eigentlich folgen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, wie es sich für ein gutes Märchen gehört. Alle geheilt, alle Probleme gelöst, durch das tatkräftige Zupacken oft des Tobias, motiviert durch den Schutzengel, der hier und da eingreift, wenn die Menschen damit überfordert werden, wie in der Bindung des Dämons. Aber eigentlich ist der Schutzengel immer der Motivator, der die Menschen ermutigt, tu es selbst. Diese Stimme hört man da quasi immer erklingen. Also der Schutzengel beseitigt die Probleme nicht für die Menschen, sondern der Mensch muss es schon selber tun, braucht aber manchmal eben diesen kleinen Schubser, um die Aufgabe schlussendlich erledigen zu können. Sarah vom Dämon befreit, glücklich verheiratet, Hochzeitsnacht überlebt, auf der Reise mit ihrem Tobias zu Tobit. Tobit zupackend geheilt durch seinen Sohn mit dem Heilmittel der Fischgalle. Eigentlich also alles erledigt. Aber was ist mit Raphael, diesem Mann ohne Flügel? Es müssen eben nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel, wie es in einem Gedicht heißt. Was passiert mit ihm? Schauen wir in das 12. Kapitel hinein. Dort offenbart sich nämlich jetzt die Geschichte und kommt zu ihrer schlussendlichen Lösung. Als die Hochzeitsfeierlichkeit an ihr Ende kam, rief Tobit seinen Sohn Tobias und sprach zu ihm: Kind, sieh zu, dem Mann, der mit dir gegangen ist, den Lohn zu geben und ihm auf den Lohn noch etwas draufzulegen. Tobias antwortete ihm: Vater, wie viel Lohn soll ich ihm für seine Dienste geben? Wenn ich ihm die Hälfte des Vermögens gebe, das er mit mir hergebracht hat, trage ich keinen Schaden davon. Er hat mich gesund heimgebracht, meine Frau geheilt, das Geld mit mir gebracht und dich gesund gemacht. Wie viel kann ich ihm als Lohn jetzt geben? Tobit sagte zu ihm: Es ist sein gerechter Lohn, Kind, wenn er die Hälfte von allem erhält, was er mitgebracht hat. Tobias rief ihn und sprach: Nimm die Hälfte von allem, was du mitgebracht hast, als deinen Lohn und zieh wohlbehalten weiter. Da rief er die beiden zur Seite und sprach zu ihnen: Preist Gott und bekennt ihm von allen Leiden vor allen Lebenden das Gute, das er euch getan hat, damit wir ihn preisen und seinen Namen Lob singen. Macht allen Menschen ehrend die Worte Gottes bekannt. Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren, die Werke Gottes aber zu offenbaren und ehren zu bekennen. Tut das Gute und das Böse wird euch nicht finden. Besser Gebet zusammen mit Wahrheit und Almosen zusammen mit Gerechtigkeit als Reichtum zusammen mit Unrecht. Almosen geben ist schöner als einen Goldschatz zu sammeln. Almosen retten aus dem Tod, sie reinigen von aller Sünde. Die Almosen geben, werden mit Leben gesättigt werden. Die Sünde und Unrecht begehen sind Feinde ihres eigenen Lebens. Ich will euch die ganze Wahrheit sagen und nichts von euch vor euch verbergen. Ich sagte euch schon, es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren, die Werke Gottes aber rühmen zu offenbaren. Nun also, als ihr gebetet habt, du und Sarah, war ich es, der euer Gebet vor die Herrlichkeit des Herrn getragen hat und es dort in Erinnerung rief, und ebenso als du die Toten begrubst, als du nicht zögertest, aufzustehen und dein Mahl stehen zu lassen und hingegangen bist, um dich um den Leichnam zu kümmern, bin ich damals zu dir gesandt worden, um dich zu erproben. Zugleich hat Gott mich gesandt, dich zu heilen und Sarah, deine Schwiegertochter. Ich bin Raphael, einer von den sieben Engeln, die bereitstehen und hineingehen vor die Herrlichkeit des Herrn. Da erschraken beide und fielen vor Furcht auf ihr Angesicht nieder. Er aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch, preist Gott alle Zeit. Nicht aus meiner Gnade war ich bei euch, als ich bei euch zugegen war, sondern durch den Willen Gottes. Ihn preist alle Tage und lobt singt ihm. Ihr saht, dass ich nie etwas gegessen habe. Interessante Bemerkung. Engel essen natürlich nicht. Ihr saht, dass ich nie gegessen habe, hat aber nie nachgefragt, warum nicht, wie auch immer. Ihr saht, dass ich nie etwas gegessen habe, eine Erscheinung wurde euch zu sehen gegeben. Nun preist den Herrn auf der Erde und bekennt Gott, siehe, ich gehe hinauf zu dem, der mich gesandt hat. Schreibt all dies auf, was euch geschehen ist, und er stieg empor. Da standen sie auf und konnten ihn nicht mehr sehen. Da priesen sie Gott mit Lobgesängen und bekannten ihn für seine Werke, für solche Großtaten, dass ihnen ein Engel Gottes erschienen war. Raphael gibt sich also zum Schluss selbst zu erkennen. Im Buch Tobit folgt noch ein großer Lobgesang Tobits, das schlussendliche Testament Tobits. Aber hier kommt die Geschichte, wenn Sie so wollen, zu ihrem Höhepunkt. Raphael offenbart sein innerstes Wesen. Er ist ein Engel, der von Anbeginn an ein Ziel verfolgt. Das ist auch wieder eine schöne Ebene, die wir häufiger in biblischen Schriften finden, über die wir uns nur viel zu selten Gedanken machen. Wie verhalten sich eigentlich die raumzeitliche Existenz, in der wir uns bewegen, und die Existenz der Ewigkeit, also die göttliche Sphäre, in der sich natürlich auch die Engel befinden? Da gehören sie ja hin zueinander. Denn in der Ewigkeit existieren Raum und Zeit nicht. Da gibt es kein Werden und Vergehen. Es ist die Fülle der Zeiten. Natürlich weiß der Schutzengel Raphael von Anbeginn an, wie die Geschichte ausgehen wird, während sich hier auf der Erde die Geschichte erst ereignet. Noch etwas ist aber darin. Im Erleben der Geschichte mit dem Wegbegleiter Raphael ist den handelnden Personen weder Tobit, noch Tobias, noch Sarah klar, da ist einer der sieben höchsten Engel unter ihnen. Ein Mann, in dem Fall ein Mann, ohne Flügel. Er ist nicht als Engel erkennbar. Erst in der Rückschau wird klar, da war ein Engel mit ihnen unterwegs, als Raphael sich selbst offenbart. Auch das ist ein Punkt, der uns klar ist. Im Erleben der Situation selbst mögen wir die ganze Zeit rufen, Herr, hilf, Herr, hilf. In der Rückschau wird uns oft klar, er hat geholfen. Oft dadurch, dass wir selbst Eigenkräfte in uns aktiviert haben oder aktiviert wurden, Fragezeichen, die uns halfen, eine Situation zu bestehen. Wenn wir darum bitten, Gott löse dies, Gott löse jenes, Jesus sagt im Neuen Testament, betet, dann wird euch gegeben. Und merkwürdigerweise denken wir den Satz nicht weiter, denn dort heißt es auch, euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Wenn man in so viele Bücher in Kirchen guckt, dann steht da oft drin, was weiß ich, mein Mann säuft, hör, dass er aufhört, meine Tochter ist schwer krank, mach sie gesund, was auch immer. Was den Menschen halt auf dem Herz liegt, was nur zu verständlich ist, dass man in der Not, in der man scheinbar ohnmächtig ist, Gott um seine Hilfe am Blick ermöge, die Situation zu lösen. Wenn man auf eine Lösung externer Art dieser Natur wartet, wird man wahrscheinlich allzu oft enttäuscht werden. Statistisch gesehen jedenfalls. Es mag sein, dass hier und da die Hilfe von außen scheinbar wirksam wird, aber statistisch gesehen passiert es eher nicht. Hat Gott dann geholfen oder nicht? Ich bin überzeugt, Gott hilft, aber vielleicht nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Er weiß, was für uns gut ist. Wenn ein Vater Gott bittet, er möge seinen Sohn, der säuft, endlich von der Flasche bringen, dann wird genau das vielleicht so nicht passieren. Aber der Vater wird die innere Kraft spüren und bekommen, seinem saufenden Sohn die Tür vor der Nase eben nicht zuzuschlagen und dann vielleicht der letzte Strohhalm zu sein, an dem der Sohn noch anfassen kann, um vielleicht irgendwann sein Leben selbst hinzubringen. Gott hilft also, indem er dem Vater die Kraft gibt, seinen saufenden Sohn nicht fallen zu lassen. In der Rückschau fragt man sich oft, wie konnte ich das bestehen? Weil die Hilfe Gottes vielleicht doch da war. Mose wird an Berg Sinai den Wunsch äußern, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Er darf die Herrlichkeit Gottes aber nicht schauen, nur auf den vorübergegangenen Gott darf er auf den Rücken schauen. In einem berühmten Buch der Neuzeit, Evangelium nach Biff, wird diese Szene auch beschrieben, wo Mose, wenn man so will, Gott gewissermaßen auf den Hintern schaut. Sehr drastisch ausgedrückt. Aber genau das ist es. Wir erleben die Gegenwart Gottes oft selten bis gar nicht im Ereignis selbst. Erst in der Rückschau wird oft klar, hier war Gott uns näher, als wir geahnt haben. So ist es auch mit dem Engel. Erst in der Rückschau war klar, dieser Raphael ist eben kein normaler Wegbegleiter. Er ist ein Engel, der den Tobias und die Sarah und auch Tobit und Hannah beschützt hat. Und der Schutz dieses Engels ist nicht darin, dass er die Probleme einfach so aus dem Weg räumt, sondern dass er die Eigenkräfte aktiviert und den Tobit, den Tobias auffordert, pack die Gefahr mit beiden Händen bewältige sie. Nur so können wir an unserem Leben, in unserem Leben wachsen. Unterwegs mit Engel, Schutzengel, heißt also nicht nur Engel mach, sondern auf sich selbst zu schauen und sagen, pack die Gefahr beim Kragen. Nimm alles, was du hast, zusammen, dann wird Gott, dann werden die Engel, wenn sie daran glauben, geben, was noch fehlt. Aber die Lösung selber muss man beitragen. Dann ist noch etwas in dieser Geschichte. Das ist nicht nur das Hündchen, der tierische Wegbegleiter, der mitläuft, der eben immer ein Hund ist und nie ein Engel, aber der schon irgendwie andeutet, es gibt in dieser Welt dann vielleicht dann doch diese Wesen, die uns aufrichten, die uns helfen. Und für viele Menschen sind sicherlich die tierischen Weggefährten wichtige Weggefährten, die beim Leben helfen. Aber da ist noch etwas. Denn dieser Raphael, der zum Schluss verschwindet, wo auch ein Erschrecken ist, das ist oft so, wenn die Herrlichkeit Gottes in unsere Wirklichkeit sichtbar einbricht, dann wird die Wirklichkeit des Menschen erstmal verrückt, weswegen die Engel oft sagen, fürchte dich nicht. Denken Sie nur an die Begegnung Gabriels mit der Maria, als er die Geburt Jesu verheißt. Muss er erstmal sagen, fürchte dich nicht, weil der Schrecken erstmal da ist. Nein, dieser Engel begleitet den Rapha, den Tobias ja und wird als solcher erstmal gar nicht erkannt. Es müssen eben nicht Menschen mit Flügeln sein, die Engel. Und vielleicht schauen Sie mal links und rechts, wer sich da so befindet. Vielleicht leben Sie schon lange mit einem solchen Engel zusammen. Gucken Sie nur mal genau hin. Die sind nicht immer nett, die Engel, und tun, was man sagt. Sondern manchmal sagen die auch, mach selber. Aber genau das macht sie zu Engeln. Also schauen Sie mal genau hin, so links und rechts, wer da so ist. Vielleicht ist da ein Engel ohne Flügel unterwegs. Und Sie werden die Wirklichkeit mit neuen Augen sehen. Es ist Ferienzeit. Sie machen sich vielleicht auf eine Reise. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, eine erholsame Zeit. Mögen die Schutzengel mit Ihnen sein. Und wenn Sie heute Abend zugehört haben, wissen Sie, fahren müssen Sie immer noch selber. Bleiben Sie also wachsam. Wir machen jetzt hier eine kleine Sommerpause. Die nächste Glaubensinformation gibt es dann am 21. August um 19 Uhr unter www.kck42.de/webinar. Dann lautet das Thema, und das Wort ist Fleisch geworden, eine Betrachtung des Johannesprologs. Dann gucken wir mal diesen berühmten Text, den ich hochinteressant, wichtig und wertvoll finde, mal näher an. Wie gesagt, am 21. August im Jahr des Herrn 2024 um 19 Uhr geht es dann hier weiter. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen ist es mir wichtig, immer wieder zu wünschen, Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Denn im Nahen Osten Friede ist, wenn Eretz Israel Frieden schaffen kann, dann geht es allen Menschen im Nahen des Osten gut. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!